Bayern 2 präsentiert Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben.
Warum legte gerade ich das Thema Befreiung in aller Munde? Ob in Bars oder im Geflüster mit Geliebten, ob in Regierungskabinetts oder in Krisensitzungen mit dem Papst. Warum trifft es gerade mich, mit meiner ganz und gar unauffälligen Herkunft und mit der Namenlosigkeit eines Theologieprofessors am Rande der Welt, fernab von den großen Metropolen des Denkens? Warum stehe gerade ich im Mittelpunkt, obwohl ich doch nichts als ein minderer und sündiger Franziskaner und Theologe bin? In solche Fragen eingespannt kann ich nur vom Geheimnis in der Tiefe der Person sprechen, von einem geheimnisvollen Gott, dessen Pläne nicht nur überraschend, sondern auch unauslotbar sind. Auch Gott hat seinen Humor. Offenbar will er uns mit solchen Widersprüchen überraschen und staunend verstummen lassen.
Das Staunen hat Leonardo Boff nicht verlernt. Das Staunen über sein Leben, das am 14. Dezember 1938 in Concordia begann und das nach der irrigen Ansicht der Ärzte schon mit einem halben Jahr zu Ende sein würde. Ein Leben, das später für viel Zustimmung, aber auch für Widerspruch sorgte. Der spindeldürre Junge, der im eisigen brasilianischen Winter barfuß auf einem alten Pferd zur Mühle ritt, wurde zur Galionsfigur der Befreiungstheologie. Sein Leitspruch:
Armen gibt es immer in der Welt. Aber es ist immer eine Herausforderung, diese Situation zu überwinden.
Concordia liegt im südbrasilianischen Bundesstaat Santa Catarina. Hier lebten seit dem Ende des 19. Jahrhunderts überwiegend italienische und deutsche Einwanderer. Sie waren Opfer der sozialen Krise, zu der die Industrialisierung in ihrer Heimat geführt hatte. Auch Boffs Großeltern waren sogenannte Armutsasylanten, die aus Venetien stammten. Dass die Siedler nicht gerade zimperlich mit den indianischen Ureinwohnern umgingen, beschämt Boff bis heute. Boffs Eltern hätten unterschiedlicher nicht sein können. Sein Vater wollte ursprünglich Jesuit werden und hatte eine dementsprechend gute Bildung genossen. Er überlegte es sich jedoch anders und wurde Lehrer. Er besaß eine umfangreiche Bibliothek. Der kleine Leonardo las Hegel und Plato, auch wenn er damals noch nichts davon verstand. Den Hunger nach Gerechtigkeit, wie Leonardo es einmal ausdrückte, verdankt er seinem Vater. Seine Mutter, die ebenfalls italienischer Abstammung war, blieb ihr Leben lang Analphabetin. Von ihr erbte Leonardo das Musische, die große Emotionalität, die Freude am Leben und vor allem die tiefe Religiosität. 11 Kinder brachte sie zur Welt. Leonardo war das dritte. Boffs Vater bestand darauf, dass die Kinder dreisprachig aufwuchsen. In der Schule wurde auf Portugiesisch unterrichtet, zu Hause sprach man Italienisch und Deutsch. Alle Kinder, auch die 6 Mädchen, studierten. Dafür verkauften die Eltern ein paar Grundstücke, denn vom Lehrergehalt des Vaters hätten sie weder das Schulgeld noch das Studium der Kinder bezahlen können.
Eines Tages, ich war etwa 11 Jahre, war in Concordia ein Priester aufgetaucht. Der brasilianische Pater hieß Frei Hermínio de Oliveira. Nach der Messe fragte Frei Hermínio in die Runde, wer von den Jungen wohl Priester werden wolle. Ich gab ihm meinen Namen und meine Anschrift. Sofort aber überfiel mich ein Schrecken. Ich wollte doch gar nicht Priester werden. Ich wollte Lastwagenfahrer werden. Bei uns war gerade die erste Fernstraße gebaut worden und gewaltige Lastwagen rollten durch Concordia. Männer, die solche Werke des Fortschritts steuerten, konnten mich nur begeistern. Lastwagenfahrer, das war der Beruf der Zukunft.
Der 11-jährige Leonardo kam in das Priesterseminar der Franziskaner und besuchte dort das Gymnasium. Die Patres, die ihn unterrichteten, waren ausnahmslos Deutsche. Nach dem Abitur trat Boff in den Orden ein.
Das Noviziat war ausgesprochen streng. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag stand Disziplin, das heißt Selbstkasteiung, auf dem Programm. Während man die Bußpsalmen betete, schlug man sich mit einer Art Geißel, in deren Striemen Knoten geknüpft waren. Mir aber war das peinlich, und ich brachte es nicht fertig, meinen eigenen Körper zu schlagen. Mein Ausweg war das Kopfkissen, das ich geißelte. Dennoch verbreitete sich im ganzen Kloster mein Ruhm. Boff ist der, der am lautesten betet. Boff ist Weltmeister im Selbstkasteien.
Theologie und Philosophie studierte Boff bei Bonaventura Cloppenburg und Paulo Evaristo Arns. Beide Männer prägten nicht nur sein Denken, sie sollten auch entscheidenden Einfluss auf seinen weiteren Lebensweg haben.
1964 wurde Boff einen Tag nach seinem 26. Geburtstag zum Priester geweiht. Wenige Monate später schiffte er sich nach Europa ein. Arns hatte ihn zum Studium nach München geschickt. Boff sollte dort promovieren. Am Tag der Abreise begleitete Arns seinen Schützling in den Hafen und gab ihm einen kleinen Brief mit. Die Worte seines Professors klangen wie eine Beschwörung. Den Brief besitzt Boff noch heute. Er hütet ihn wie seinen Augapfel.
In ihm stand, Brasilien habe mit großen Problemen zu kämpfen und auch die Kirche werde nicht von gewaltigen Herausforderungen verschont bleiben. Und wir, die Kirche, müssten uns in intellektueller Schärfe und Klugheit üben, um mit diesen Herausforderungen umgehen zu können. Ich solle das Studium in Deutschland als Chance nutzen, um später zur Umgestaltung der Verhältnisse in Brasilien beitragen zu können. Aber, so schrieb Arns wörtlich, achte darauf, immer auf Gott zu bauen, denn alles, was nicht auf Gott gebaut ist, ist auf Sand gebaut.
Boff war von München anfangs enttäuscht. In Brasilien hatte man ihm erzählt, dass Deutschland das Zentrum des intellektuellen Lebens sei, vor allem die Theologieprofessoren seien wahre Genies. Umso überraschter stellte Boff fest, dass er nicht viel Neues lernte. Es waren denn auch weniger die Vorlesungen, die nachhaltigen Einfluss auf ihn ausübten, als vielmehr die Bücher, die er in dieser Zeit las, und die Gespräche außerhalb der Hörsäle. Johann Baptist Metz und Jürgen Moltmann machten ihm klar, dass sich der Christ für Gesellschaft und Politik verantwortlich fühlen muss. Am stärksten war Boff allerdings von Karl Rahner beeindruckt. Der Professor zeigte ihm den Weg zu einem Christentum, das alle konfessionellen Grenzen sprengt. Rahner unterstützte seinen Schüler in jeder Hinsicht. Und als 1968 auf der Bischofskonferenz von Medellin über eine Theologie der Befreiung nachgedacht wurde, setzte sich in Deutschland auch Rahner mit seinem Schüler Boff ernsthaft und kritisch mit diesem Thema auseinander. Wie konnte man unter den Bedingungen, die in Lateinamerika und besonders in Brasilien herrschten, überhaupt Theologie betreiben? Das war die Frage, die Boff nicht zur Ruhe kommen ließ.
Kirche als Heilsakrament im Zweiten Vatikanischen Konzil lautete das Thema seiner Dissertation. Nur einen Tag nach seiner Promotion verließ Leonardo Boff Deutschland und fuhr nach Brasilien zurück. Er war fest entschlossen, eine Theologie zu entwerfen, die in der Wirklichkeit seiner Heimat verwurzelt sein sollte. Boff war reichlich überrascht, bei seiner Ankunft in Rio de Janeiro von Polizeibeamten umringt zu werden. Sie warfen ihm vor, am 31. Januar 1970, dem Tag seiner Promotion in München, zur Revolution aufgerufen zu haben. Die Spitzel der brasilianischen Sicherheitsorgane hatten offenbar ganze Arbeit geleistet. In der Tat hatte Boff bei der öffentlichen Verteidigung seiner Dissertation die These vertreten, dass unter bestimmten Bedingungen eine Revolution nicht nur moralisch gerechtfertigt, sondern sogar unerlässlich sei.
Eine gefährliche Aussage, die Boff da gewagt hatte, denn damals herrschte in Brasilien eine Militärdiktatur. Die Menschen wurden unterdrückt, verhaftet und gefoltert. Priester saßen im Gefängnis.
Boff kam mit dem Schrecken davon. Die Beamten beließen es bei einer Warnung. Doch das Schlimmste erwartete ihn noch. Sein Weg nach Hause führte ihn durch die erbärmlichen Vorstädte im Norden von Rio. Boff wurde schon bald an die Philosophisch-Theologische Hochschule in Petropolis berufen. Er trat dort die Nachfolge Cloppenburgs als Professor für systematische Theologie an. Trotz aller Warnungen von Seiten des Militärs sprach er in seinen Seminaren über die Theologie der Revolution. Es war die Zeit, in der die Kirchen über Entwicklungshilfe nachdachten. Für Boff und seine Mitstreiter verschleierte dieser Begriff jedoch die harte Wirklichkeit. Sie sahen in dem ungeheuren Gegensatz zwischen Arm und Reich das Ergebnis von Abhängigkeit und Ausbeutung. Es konnte also nicht darum gehen, die Symptome zu beseitigen. Vielmehr musste das Übel an der Wurzel gepackt werden. Befreiung statt Entwicklung lautete ihre Devise. Boff wurde zum Sprachrohr der Landlosen, der Entrechteten und Unterdrückten.
Die Kirche der Reichen für die Armen, verneint die Macht des Volkes, sich zu befreien.
Die ersten Impulse zu einer Theologie der Befreiung hatte es bereits auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil gegeben. Bischöfe wie Kardinal Lohrscheider, Kardinal Arns und Domhilda Camara hatten auf die lateinamerikanische Situation aufmerksam gemacht. Seit über 400 Jahren stand die Kirche dort stets auf der Seite der Reichen und Mächtigen, ohne dass die Armen näher in ihr Blickfeld gerückt wären. Theologen wie Gustavo Gutierrez stellten die Kernfrage, die schließlich ein Umdenken bewirken sollte. Wie können wir diesen arm gemachten Massen glaubhaft vermitteln, dass Gott sie liebt?
Die Antwort lag für Boff in einem radikalen Standortwechsel. Unabhängig von seinem peruanischen Kollegen Gutierrez reifte in ihm die Erkenntnis, dass den benachteiligten Menschen in Lateinamerika nur geholfen werden könne, wenn die Botschaft des Evangeliums aus dem Lebensgefühl der Armen heraus neu interpretiert würde. Man konnte sie nicht auf den Himmel vertrösten. Leben in Fülle, das müsse schon hier und jetzt erfahrbar werden. Davon war Boff überzeugt. Nicht Almosen würden das Problem auf Dauer lösen können, vielmehr mussten die Armen dazu gebracht werden, auf eigenen Beinen zu stehen.
Die Landlosen formierten sich zu einer Kirche der Armen. Allein in Brasilien entstanden über 100.000 Basisgemeinden. Mit Spendengeldern wurden Solidaritätsfonds für die Landbesetzer geschaffen sowie Anwälte und politische Kampagnen bezahlt.
Boff nutzte nicht nur seine Lehrtätigkeit an der Hochschule, um seinem großen Ziel der Theologie der Befreiung näher zu kommen. Daneben arbeitete er auch als Redakteur in dem Franziskanerverlag Vosisch. Er hielt zahlreiche Vorträge im In- und Ausland und schrieb ein Buch nach dem anderen. Sein ehemaliger Professor Arns hatte ihm in jungen Jahren geraten, er solle jeden Tag mindestens 10 Seiten lesen und eine Seite schreiben. Auf diese Weise brachten sowohl Arns als auch Boff eine Unmenge an Veröffentlichungen zustande. Als Redakteur gab Boff vielen brasilianischen Denkern die Möglichkeit, die Zustände im Land zu kritisieren. Diese Arbeit fiel in die schlimmsten Jahre der Militärdiktatur. Schikanen von Seiten der Politik gehörten zum Alltag. Auch Boff wurde schließlich Opfer der Repression. Die ging allerdings nicht, wie man vermuten könnte, auf das Konto des brasilianischen Militärs. Vielmehr war es der Vatikan, der dem umtriebigen Franziskanerpater Steine in den Weg legte.
Seit 1971 reagierte Rom auf beinahe jede Publikation Boffs mit mahnenden Worten. Brasilianische Bischöfe, unter ihnen auch der Franziskaner Bonaventura Kloppenburg, brachten Boff beim Vatikan in Misskredit. Boff wurde der Irrlehre verdächtigt, weil er angeblich die leibhaftige Gegenwart Christi in der Eucharistie bestritt. Außerdem warf man ihm vor, dem Marxismus verfallen zu sein. Boff gewöhnte sich an die ständige Überwachung und Kritik von Seiten der Kurie. 1981 veröffentlichte er im Vosisch Verlag das portugiesische Original seines Buches Kirche, Charisma und Macht. Bald nach Erscheinen löste es heftige Kritik aus. Dabei ging es vor allem um den Machtanspruch der katholischen Kirche, den Boff in seinem Buch heftig angeprangert hatte.
Kirchliche Macht verstand sich immer als Macht aus Gottes Hand. Allerdings, das Göttliche an der Macht der Institution Kirche ist nur ihr Ursprung. Ihre konkrete Handhabung ist wenig göttlich, sondern vollzieht sich nach der Logik jedweder menschlichen Macht, einschließlich all ihrer Tricks.
Solche harschen Worte waren starker Tobak für den Vatikan. Doch in seinem Buch feuerte Boff noch mehr Geschütze ab. Er kritisierte den Zölibat und die Tatsache, dass Frauen grundsätzlich vom Priesterstand ausgeschlossen seien. Seiner Meinung nach müsse die streng hierarchische Kirchenstruktur durch eine demokratische Ordnung ersetzt werden, die sich eindeutig auf die Seite der Unterdrückten stellt. Solche Äußerungen waren nach Ansicht Roms gefährlich für die gesunde Glaubenslehre, zumal Boff den authentischen Sinn der Sakramente in Frage zu stellen schien. Und wie konnte Boff überhaupt daran zweifeln, dass die katholische Kirche die allein selig machende Wahrheit verkündete? In Rom sah man sich daher genötigt, entschiedener als bisher gegen den rebellischen Franziskaner vorzugehen.
Kardinal Josef Ratzinger, damals noch Vorsitzender der Kongregation für Glaubenslehre, lud Boff für den 7. September 1984 nach Rom, um zu seinem umstrittenen Buch Stellung zu nehmen. Nach der Anhörung äußerte sich Boff zuversichtlich.
Zunächst einmal bin ich zufrieden, dass ich diese ganze Sache hinter mir habe.
und bin auch zufrieden, weil das Gespräch mit Kardinal Ratzinger sehr gut und freundlich gegangen ist. Ich konnte meine Texte da vorlesen. Ich hatte eine Vorbereitung gemacht von 50 Seiten. Und ich hoffe, dass dieses Material sehr gut ist für die Erklärung der Probleme, die aufgeworfen sind.
Doch die Glaubenskongregation kam zu dem Ergebnis, dass Boffs Ansichten zu einer religiösen Revolution führen könnten. Im Mai 1985 wurde dem Franziskanerpater deshalb ein einjähriges Bußschweigen auferlegt. In dieser Zeit durfte Boff nichts veröffentlichen. Auch sein Lehrstuhl wurde ihm für die Dauer der Strafe entzogen.
Zahlreiche katholische Theologen, auch aus Deutschland und der Schweiz, erklärten sich mit Boff solidarisch und baten Kardinal Ratzinger, die strenge Strafe zurückzunehmen. Doch der blieb hart. Er wollte das Bußschweigen als Hilfe für Boff verstanden wissen.
Die Bußübungen blieben allerdings ohne die erhoffte geistliche Wirkung auf den Franziskanerpater. Schon bald nach Ablauf der Frist trat Boff in gewohnt polemischer Manier für die Befreiungstheologie und für eine erneuerte katholische Kirche ein. Wieder und wieder wurde Boff in den kommenden Jahren gemaßregelt. Der Druck auf ihn nahm spürbar zu. 1991 versuchte der Vatikan erneut, Boff umzustimmen. Er setzte eine Reihe von kirchenrechtlichen Maßnahmen in Gang. Zunächst musste Boff seinen Posten als Chefredakteur bei der katholischen Zeitung Revista Vorsisch abgeben. Dann entzog man ihm auch noch seinen Wohnsitz in Petropolis und sein Lehramt. Diesmal endgültig. Das war zu viel für den Franziskaner. 1992 trat der ewige Rebell aus dem Orden aus und ließ sich in den Laienstand versetzen. An seine Weggefährten schrieb er einen offenen Brief. Darin heißt es:
Es gibt Augenblicke im Leben eines Menschen, in denen man sich ändern muss, will man sich selbst treu bleiben. Das ist bei mir nun der Fall. Ich gebe den Kampf nicht auf, nur führe ich ihn weiter mit anderen Mitteln. Ich verlasse das Priesteramt, aber nicht die Kirche. Ich scheide aus dem Franziskanerorden, verabschiede mich aber nicht von dem zärtlichen, geschwisterlichen Traum des Franz von Assisi. Ich bleibe auch weiterhin und immer Theologe, der vom Katholizismus und der Ökumene geprägt ist. Mein Blickwinkel ist der der Armen. Meine Option zielt gegen die Armut und auf ihre Befreiung ab.
So richtig still wurde es um den ehemaligen Franziskanerpater auch jetzt nicht. Nachdem Boff das Priesteramt niedergelegt hatte, übernahm er den Lehrstuhl für Ethik und Spiritualität, den die Universität von Rio de Janeiro eigens für ihn geschaffen hatte. Ungehindert konnte er nun auch seiner publizistischen Tätigkeit nachgehen. 2001 erhielt Boff für seinen unermüdlichen Kampf für soziale Gerechtigkeit den alternativen Nobelpreis. Und er hat eine Vision. Aus der Befreiungstheologie soll eine Theologie des Lebens werden. Standen in den 70er Jahren noch die Armen Lateinamerikas im Mittelpunkt, so waren es in den 80ern die Schwarzen und die Indianer, die Boff und seine Gesinnungsgenossen in ihrem Befreiungskampf unterstützten. In den 90ern richteten sie ihr Augenmerk auf die unterdrückten Frauen. In den letzten Jahren wirbt Boff verstärkt für eine integrale Theologie, die auch die Ökologie mit einschließt.
Auf dem Weltsozialforum 2005 in Porto Alegre war Boff ein begehrter Gesprächspartner. Der charismatische Mann mit weißem Rauschebart forderte ein vernetztes Bewusstsein in ökologischen Fragen.
Es geht um das Süßwasser. Das ist so rar heutzutage, dass in den nächsten 3-5 Jahren die große Katastrophe der Menschen sein wird. Wir wollen nicht das Süßwasser privatisieren lassen, weil das Süßwasser ein Grundrecht des Menschen ist, und dagegen einen sozialen Pakt ausmachen, damit alle Nationen um das Wasser herum sich vereinigen.
Alle Formen der Befreiungstheologie könne man, so Boff, auf einen gemeinsamen Nenner bringen.
Gegen die Armut, für das Leben und die Freiheit.
Ein Jahr nach seinem Austritt aus dem Orden heiratete Leonardo Boff eine brasilianische Theologin, zu der er bereits seit 1981 eine, wie er sich ausdrückt, postmoderne Beziehung unterhielt. Sie brachte 6 Kinder in die Ehe mit. Und als ob er nicht schon genug zu tun hätte, leitet Leonardo Boff zusammen mit seinem Bruder Waldemar ein Erziehungsprojekt, das sich um brasilianische Straßenkinder kümmert.
So manchen Traum hat Boff in seinem Leben nicht verwirklichen können. Verbittert ist er jedoch nicht. Und noch ist er nicht am Ziel.
Je älter ich werde, desto weniger weiß ich. Desto geheimnisvoller wird mir das Leben und desto heiterer stelle ich mich in den Horizont des Geheimnisses. Nur so viel weiß ich, dass es gut, zärtlich und sinnvoll sein muss, für mich persönlich wie für die anderen. Sehe ich genau hin, entdecke ich, was uns leben lässt, ist das Geheimnis. Leiden haben uns reifen lassen. Wir haben lernen müssen, dass nicht Ideen, sondern Haltungen die Welt verändern. Und dass die beschwerlichste Reise die ist, die zu uns selbst führt. Das heißt, zu unserem Selbst. Zu dem Punkt, an dem wir ganz ich sind. Und diese Reise werde ich in der Zukunft wohl fortzusetzen haben.